Willkommen zu Folge 5 von Marco am Mikro mit Rudi Bachmann. Hallo Rüdiger.
Hallo.
Thema heute, Theorie.
Genau, Konsumtheorie.
Konsumtheorie, das heißt, ich lehne mich jetzt zurück und du dozierst 7 Stunden.
Naja, nee, also ich werde nicht die gesamte Konsumtheorie, schade, werde ich nicht abfackeln, aber ein bisschen was machen wir. Es geht ja darum, dass wir uns bisher so ein bisschen uns drüber unterhalten haben, wie makroökonomische Daten zustande kommen. Also zunächst mal, was das Prinzip dahinter ist in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, wer das dann tut. Also wer das dann tatsächlich ausführt, die statistischen Ämter. Und das letzte Mal haben wir uns ja dann unterhalten darüber, wie man diese Daten, die die statistischen Ämter dann zur Verfügung stellen, in den Volkswirtschaften Gesamtrechnungen, wie analysiert man die eigentlich? Und da haben wir dann so gelernt, wie man im Grunde genommen diese Zeitreihen, die eben typischerweise ansteigen, diese Schleifen drumherum haben, diese Fluktuationen drumherum haben, um diesen Trend, wie man den dann bereinigt von dem Trend und wie man sozusagen diesen Konjunkturzyklus isoliert. So, jetzt haben wir den analysiert. Den haben wir dann isoliert, dann haben wir den auch analysiert. Da haben wir dann so Sachen gesagt wie die zyklische Komponente des Konsums, des aggregierten Konsums, schwankt weniger, aber zusammen mit der zyklischen Komponente des Bruttoinlandsprodukts. Das war also so ein, Ökonomen nennen das gerne stilisiertes Faktum, ein stilisierter Fakt über den Konjunkturzyklus. Ja, und da haben wir noch ein paar andere. Wir haben dann auch noch Investitionen, schwanken stärker, etc., etc. Und jetzt sozusagen machen wir ein ganzes Stück und das wird ein bisschen dauern. Was wir eben jetzt versuchen ist, zu verstehen, diese Fakten sozusagen einen theoretischen Rahmen uns zu erarbeiten, um diese Fakten eben verstehen zu können. Darum geht's jetzt. Also, wie gesagt, also wir haben jetzt unser Versprechen, das Versprechen am Anfang war, dass es immer letztlich um Daten gehen soll. Und das müssen wir jetzt einlösen, indem wir eben die Theorie uns einen theoretischen Rahmen uns aufbauen, um eben diese makroökonomischen Zeitreihen und diese Konjunkturfakten eben verstehen zu können. Und wie wir das machen werden, wir werden immer sozusagen uns entlanghangeln an der volkswirtschaftlichen Einkommensausgabenidentität. Also wenn man nochmal dann...
Der volkswirtschaftlichen Einkommensausgabenidentität.
Ja, ja, genau. Also ich sag ja gleich, was das ist. Okay. Nämlich, dass das komplette Einkommen, ja, den kompletten Ausgaben entspricht. Und was sind die kompletten Ausgaben? Das sind eben Konsum, Investitionen, den Staatsausgaben und den Nettoexporten, ja. Man kann das auch äquivalent, haben wir auch besprochen. Äquivalent bedeutet es auch, dass volkswirtschaftlich, das gesamtwirtschaftliche Sparen sich nur in zwei, sagen wir mal, Kanälen äußern kann, nämlich den Investitionen in eben Investitionsgüter zu Hause oder indem man eben es den Ausländern sozusagen leiht, ja. Indem man eben entsprechende grenzüberschreitende Transaktionen macht. Und an diesen beiden, und das sind letztlich nur eine Identität, weil die mathematisch äquivalent sind, Identitäten wollen wir uns entlanghangeln. Mit anderen Worten, was wir tun werden, wir werden Theorien entwickeln, rudimentäre Theorien, das soll ja auch eine Einführungsvorlesung sein sozusagen, für diese einzelnen Elemente. Also mit anderen Worten, wir werden anfangen mit dem Konsum beziehungsweise dem Ersparnis, das sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Ja, die nächste Theorie oder den nächsten theoretischen Rahmen, den wir dann entwickeln werden, wird über die Investitionen gehen. Da werden wir uns Firmen betrachten, vorher die Haushalte. Und dann drittens werden wir uns sozusagen auf der rechten Seite der Einkommens beziehungsweise der Produktionsseite werden wir uns dann den Arbeitsmarkt, die Angebotsseite der Ökonomie betrachten. Für die Staatsausgaben, da sind wir faul. Die werden wir sozusagen außerhalb des zu erklärenden Rahmens setzen. Da kann man dann seine Freunde von der Politikwissenschaft fragen. Es gibt auch ökonomische Disziplinen, die sich mit genau diesen Fragen beschäftigen. Also wie kommen Staatsausgaben zustande? Wie hoch sind die? Da gibt's die, in Deutschland heißt es Finanzwissenschaft oder die politische Ökonomie. Für die Makro lassen wir das aber erstmal so, fachspezifisch zu sagen oder mit dem Terminus zu sagen, exogen. Also die nehmen wir als gegeben an, ja? Also wir diskutieren den Staat nicht weg, aber wir rationalisieren nicht selber, was der Staat macht. Wir wollen das nicht selber erklären. Und was die Außenbeziehungen angeht, da machen wir es uns noch einfacher. Die setzen wir alle auf Null. Es gibt kein Ausland.
Ach, schön. Herrlich. In Amerika, ihr habt's einfach besser.
Genau. In der Tat ist es tatsächlich etwas dem amerikanischen Setting geschuldet. Insofern, das ist in Deutschland vielleicht etwas problematischer, diese Annahme. Das ist sicher richtig. vielleicht in dann Europa, wenn man Gesamteuropa betrachtet, dann wieder nicht so. Aber ja, klar, es gibt dadurch wichtige gesamtwirtschaftliche Beziehungen, die über die Außenwirtschaftsbeziehungen laufen, und die blenden wir ganz aus in dieser Vorlesung. Das kann ich jetzt schon sagen. Da kann man eine eigene Vorlesung machen. Und außerdem bin ich auch viel zu doof zu, weil ich komme dann immer durcheinander. Da muss man immer, für jede Variable braucht man zwei, musst immer Home und Foreign, Deutschland oder Ausland oder so irgendwas machen. Da gibt's einen Wechselkurs und da wäre ich immer ganz wuschig. Also da kann ich dann, irgendwann komme ich dann nicht mehr mit. Das ist dann für intelligentere Leute als mich. Also wir machen das ganz einfach. Wir sprechen von einer sogenannten geschlossenen Volkswirtschaft. Wie gesagt, für die USA ist das gar nicht so eine dumme Approximation. Auch natürlich strikt gesprochen ist die USA auch keine geschlossene Volkswirtschaft.
Aber immerhin könnte sie eine sein, wenn sie eine sein wollte.
Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, es ist am Anfang für viele Fragen keine schlechte Approximation. Also mit anderen Worten, um es nochmal zusammenfassen, wir werden jetzt schrittweise Theorien für den Konsum und die Ersparnis ableiten oder uns erarbeiten. Da werden wir insbesondere auf Haushalte schauen. Dann werden wir auf die Firmenseite gehen und uns Theorien über die Investitionen klar machen. Dann werden wir auf den Arbeitsmarkt gehen. Da kommen wir dann wieder auf die Haushalts- und die Firmenseite. Die werden da kombiniert. Und dann haben wir so zusammengebracht das aggregierte Angebot, die aggregierte Nachfrage am Anfang mit dem Konsum und den Investitionen und dem Arbeitsmarkt und der Produktionsfunktion, dann die Angebotsseite. Und dann bringen wir das am Ende zusammen und machen wirklich Makro. Also es dauert jetzt ein bisschen, bis wir sozusagen genuine Makro machen, wo wir dann alles zusammen betrachten. Ja.
Okay, die Hörerschaft kann ja vorspulen.
Die Hörerschaft kann dann vorspulen. So sieht's aus. Genau. Und also wie gesagt, heutiges Ziel ist zu verstehen, warum die zyklische Komponente des Konsums positiv korreliert ist mit dem Bruttoinlandsprodukt, aber volatilitätsmäßig eben weniger schwankt als das Bruttoinlandsprodukt. Darum geht's heute. Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das beantwortest.
Gut, wir werden dazu ein Modell bauen und wir werden ein Modell bauen, das jedenfalls am Anfang extrem und eigentlich lächerlich vereinfacht wurde.
Okay. Ja?
Also wie gesagt, wenn man das jetzt erstmal hört, denken die, was ja viele Leute tatsächlich denken, die werden dann sagen, die Ökonomen spinnen. Die spinnen die Ökonomen. Ja?
Ja, das sagen sie alle, ja.
Genau, das tun sie eh immer alle. Aber es ist, wie gesagt, diese alte Landkartenidee kommt da eben wieder zum Tragen. Es geht eben darum, zunächst mal bestimmte Vorgänge, bestimmte Überlegungen, bestimmte Mechanismen, vielleicht auch in ihrer Reihenform und idealisiert erstmal sozusagen rauszuarbeiten, wirklich nach vorne dringen zu lassen. Und viele Probleme, die dann in der realen Welt entstehen, die fügt man dann nach und nach hinzu, um dann wirklich genau zu verstehen, wie eigentlich, welchen Beitrag die haben können zu der Theorie. Und das werden wir heute schon sehen. Also ich werde das Ganze plus dann schon ansprechen, welche Dinge da vielleicht nicht so gut sind, was wir heute gelernt haben. Also, es ist eine ganz einfache Theorie, es ist ein ganz einfaches Modell eines Haushalts, das folgende Struktur hat. Es gibt, und das ist wichtig, um diese dynamische Entscheidungsfindung, die wir ja auch ganz am Anfang betont haben, die wichtig ist für makroökonomische Fragen, dass die Zukunft eben eine Rolle spielt für Entscheidungen heute, gibt es einen Haushalt, der genau für zwei Perioden lebt. Es gibt sozusagen heute und morgen in diesem Modell. Ja? Das ist wichtig. Es gibt nicht nur ein heute. Für lange Zeit haben die Keynesianer nur mit dem heute gearbeitet. Nein, es gibt ein heute und ein morgen. Es ist schon klar, dass in der realen Welt Leute nicht zwei Perioden leben, sondern viele Perioden. Wenn man aber mal das Prinzip verstanden hat, dann ist es eigentlich nicht so schwer, das dann auf 80 Perioden, sagen wir mal, auszudehnen. Dann muss man typischerweise in den Computer gehen, um diese Modelle noch irgendwie quantitativ handeln zu können. Das Prinzip ist aber sehr ähnlich wie bei einem Modell, das nur zwei Perioden hat. Wichtig ist, dass es eben ein Heute und ein Morgen gibt. Ja? Erste Vereinfachung. Zweite Vereinfachung. In jedem dieser Perioden bekommen die Leute einfach ein Einkommen. Vom Himmel fällt es.
Ja? Okay.
Die haben einfach irgendein Einkommen. Man nennt das Ausstattungseinkommen oder Endowment auf Englisch. Mhm. Und das ist einfach so da.
Und ist das konstant?
Nö, das muss nicht konstant sein. Im Gegenteil, es kann heute viel sein, morgen viel. Jegliche Kombination werden wir uns sogar noch drüber unterhalten. Genau. Also da gibt es dann ein Einkommen. Klammer auf, da kann der Staat dann auch noch Steuern abziehen, ist jetzt aber nicht so wichtig, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Das ist übrigens eine Annahme, die werden wir natürlich noch ändern, nämlich dann, wenn wir uns über den Arbeitsmarkt unterhalten. Denn der Arbeitsmarkt ist ja eine Möglichkeit für Leute, zumindest zum Teil darüber zu entscheiden, wie viel Einkommen sie haben wollen. Ja, aber da, von dieser Entscheidung abstrahieren wir jetzt einfach mal, sondern wir sagen, die haben Material. Und die Frage ist jetzt, werden in welcher Reihenfolge oder wie werden sie quasi diesen Konsum, diese Ressourcen, die sie über diese zwei Perioden bekommen, wie werden sie die verkonsumieren? Das ist im Grunde genommen die Frage. Werden sie viel heute konsumieren? Werden sie viel morgen konsumieren und dafür heute etwas sparen? Etc. etc. Das heißt, es gibt hier sowas wie einen rudimentären Kapitalmarkt, wo man Ressourcen, die man heute nicht verbraucht, kann man anlegen und kriegt dann zu einem Zins, zu einem bestimmten Zinssatz bekommt man dann morgen diese Ressourcen wieder zurückverzinst. Man kann auf demselben Kapitalmarkt, wenn man mehr Ressourcen verbrauchen will, als man konsumieren will, als man heute hat, kann man sich auch Ressourcen leihen, muss dafür, und das ist auch eine wichtige Abstraktion, zunächst eine wichtige Vereinfachung, muss dafür den gleichen Zins zahlen, wie wenn man sparen will.
Also Zins ist immer identisch. Mhm.
Zins ist immer identisch, allerdings auch unrealistisch, klar.
Ja, klar.
Das ist auch eine Annahme, die wichtig ist, die werden wir noch aufheben müssen, später dann, ja. Also was dann passiert ist, dass im Grunde genommen der Haushalt hat im Grunde genommen folgende Entscheidung. Er sieht, dass er, ach so, vielleicht noch eine Sache, die ganz wichtig ist, die letzte Vereinfachung, die wir machen, ist, es gibt keine Unsicherheit in dieser Welt. Ja, also
ja, klar. Es gibt keinen Ukraine-Überfall und keine Pandemie.
Und die wissen genau, was ihr dieses Ausstattungseinkommen morgen ist.
Ja, klar. Ja,
die wissen auch, was die Steuern morgen, gibt in der Zukunft keine Unsicherheit. Riesenfeld, das ist in der Tat was ich mit meinen Bachelorstudenten nicht mache, weil, und natürlich ist Risiko und Unsicherheit super wichtig, habe ich die meiste Zeit meiner Forschung mitverbracht, übrigens mit dem, also nicht, dass jetzt jemand denkt, das ist bescheuert, wie bescheuert ist der, wie bescheuert bist du, schon klar, dass das wichtig ist. Und für bestimmte Fragen ist es auch total wichtig. Für die Fragen, die wir jetzt mal uns aber erarbeiten wollen, spielt es eher keine Rolle oder eine sekundäre Rolle oder ist eher eine Frage nicht von qualitativen Erkenntnissen, sondern von quantitativen Erkenntnissen. Deswegen lassen wir das jetzt mal weg.
Naja, und in einem späteren Schritt kann ich ja immer noch eine Risikovariable oder mehrere Risikovariablen da einfügen.
Das macht man auch natürlich. Moderne Makroökonomik ist letztlich über Unsicherheit und Risiko. Es ist allerdings so, dass die Mathematik doch einige schwieriger wird. Das ist halt das Problem. Und das kann ich meinen Bachelorstudenten, zumindest in den USA, auf dem Niveau noch nicht zumuten. Ja, also das sind dann meistens zwei Drittjahresstudenten. Im vierten Jahr könnte man das vielleicht schon machen. Aber wie gesagt, da ist einfach der Ort in der Vorlesung im Gesamtcurriculum, das mir das noch nicht erlaubt, dass ich da jetzt sozusagen schon über Risiko und Unsicherheit groß nachdenken kann. Insofern ist es halt auch eine Vereinfachung. Also was ist jetzt das Problem? Der Haushalt hat jetzt im Grunde genommen folgendes Problem. Der hat jetzt diese Ressourcen, die der bekommt. Der bekommt ein bisschen heute und ein bisschen morgen. Und die Frage ist, wie verfrühstückt er diese Ressourcen jetzt über die Zeit? Ja? Also wie viel heute, wie viel morgen. Ach so, eine andere Annahme ist auch, der stirbt dann tatsächlich nach der zweiten Periode. Der hat auch keine Kinder, beziehungsweise der mag seine Kinder nicht. Es gibt keine Vererbungsprobleme oder so. Auch ein rieseninteressantes, gibt's einen ganzen Forschungszweig über sozusagen die Economics of Old Age, Retirement Economics, ja. Wie denkt man drüber nach, wie ältere Haushalte über Gesundheit und Vererbungsmotive, wie die Konsum- und Sparentscheidungen treffen, ihre Anlageentscheidungen, interessiert uns jetzt erstmal alles nicht. Alles interessant, muss man auch jetzt abstrahieren von. Also nochmal, das ist das Problem. Also es gibt jetzt quasi sozusagen eine Budgetmöglichkeit, so heißt es. Ja, es gibt jetzt also viele Konsum- heute und morgen Kombinationen, die sozusagen kompatibel sind mit diesen Ressourcen, dieser Haushalt zur Verfügung stehen hat, ja.
Sind die nicht unendlich?
Ja, die sind unendlich. Es gibt genau unendlich viele Kombinationen, genau, ja. Und um die zu erreichen, muss er eben manchmal sparen, manchmal sich was leihen. Und manchmal ist es auch so, er könnte natürlich auch diese Ausstattung, die er einfach so bekommt, die kann er natürlich auch konsumieren. Also er kann sagen, der Kapitalmarkt, der Kreditmarkt, der geht mir mal am allerwertesten vorbei. interessiert mich nicht. Das kannst du immer. Du kannst immer deine Ausstattung sozusagen mit verkonsumieren. Ja. So. Das ist
aber
jetzt
das kann
so,
ich, da das kann ich ja aber nur machen, wenn ich dann eine Annahme über morgen treffe. Nämlich morgen ist die Ausstattung wieder da.
Ja, das haben wir ja gesagt. Die Ausstattung ist wieder da.
Die ist wieder da.
Okay. Deswegen, das ist die Sicherheitsannahme.
Alles klar.
Du weißt, dass Y, also dass dein Einkommen morgen so und so ist. Und da gibt's keine Unsicherheit. Ja. Es gibt übrigens vielleicht auch noch eine Annahme, die man sieht, wenn man drüber nachdenkt, was man alles annehmen muss, um überhaupt erstmal anfangen zu können. Es gibt auch sowas wie Konsumentenbankrott oder so oder Konsumentenkonkurs. Also die müssen, wenn sie einen Kredit aufnehmen, zahlen die den auch zurück. Ja. Ist auch nochmal so eine Komplikation in der realen Welt, die man in einer erweiterten Theorie sicher mitdenken muss. So, dann haben wir jetzt diese Budgetmenge, ja, die da, also diese Konsum-Morgen, Konsum-Heute-Kombinationen, die sich der Haushalt im Prinzip leisten kann. Und jetzt ist die Frage, welches leistet er sich denn? Und da ist es eben so, dass Ökonomen, und das ist jetzt volle Mikroökonomie, da kommt jetzt, was wir am Anfang die Mikrofundierung genannt haben, da kommt jetzt eben zu tragen, dass Ökonomen eine Präferenzstruktur annehmen. Ja? Und zwar, also das ist deine Psychologie, das ist deine subjektive psychologische Ausstattung. Es gibt eben Leute, die Konsum heute sehr viel mehr mögen. Es gibt Leute, die Konsum vielleicht morgen mehr mögen. Also die in dem Sinne geduldig sind, was die Zukunft angeht. Und alle möglichen Schattierungen dazwischen. Ja, also das wichtig ist, dass es diese Präferenzstruktur gibt. Und dann wird sozusagen zwischen dieser Präferenzstruktur, da wird ein optimales Entscheidungskalkül dann eben veranstaltet im Grunde genommen, oder es wird so getan, als ob die Haushalte entscheiden. Das ist natürlich eine Als-ob-Theorie, ja. Also es wird getan. Wir nehmen mal an, als ob die Haushalte gegeben ihre Präferenzstruktur und gegeben ihre Budgetbedingungen, was sie so heute und morgen konsumieren können, was sie eben optimalerweise entscheiden würden. Ja. Das ist im Grunde genommen die Idee. Und da kann man schon einige Dinge lernen, die vielleicht trivial sind. Aber, ach so, genau. Und über diese Präferenzen machen wir ein paar Annahmen, ein paar technische Annahmen, die lasse ich jetzt mal weg. Aber drei ökonomische Annahmen, die kann man auch diskutieren und die können auch umstritten sein. Aber die machen wir jetzt am Anfang erstmal. Das erste ist sogenannte Monotonizität. Ja, das heißt, mehr ist immer besser. Ja?
Okay.
Also Leute präferieren heutigen Konsum für gegebenen morgigen Konsum und morgigen Konsum für gegebenen heutigen Konsum. Ja, und zwar strikt. Das ist die erste Annahme. Die zweite Annahme ist so eine Präferenz für Diversität. Also Leute haben lieber sozusagen einen Mix zwischen Konsum heute und Konsum morgen als extreme sozusagen Kombinationen von den beiden. Ja. Und die dritte Annahme ist, was man Normalität nennt, nämlich dass, wenn du insgesamt in deinem Leben reicher bist, das kann dadurch kommen, dass du mehr heute hast, mehr morgen oder eine Kombination von beiden, wirst du typischerweise in beiden Perioden würdest du gerne mehr konsumieren, wenn du es kannst. Ja, das ist die Idee. So, das sind jetzt die Präferenzannahmen.
So. Woher kommen diese Präferenzannahmen? Also hat man die sich einfach ausgedacht oder ist das was tatsächlich irgendwo mal berechnet wurde?
In Introspektion, und sie sind natürlich, die brauchst du, um genau diese Daten zu rationalisieren. Letztlich siehst du ja schon, dass die Tatsache, dass Konsum schwächer schwankt als das Einkommen, ist letztlich ein Ausfluss aus diesen Präferenzen, aus dieser Präferenzstruktur. Du brauchst zum Beispiel der Kapitalmarkt, diese Annahme, dass du einfach leihen und dir, also Geld verleihen und ausleihen kannst zum gleichen Zins, spielt da auch eine Rolle. Ja, also du brauchst schon noch ein bisschen mehr, aber im Grunde genommen ist die da schon versteckt in dieser Präferenzstruktur. Also du brauchst die eben, um die Daten zu rationalisieren. Und es ist schon so, ich meine, wenn man jetzt von bestimmten Gütern mal absieht, also ist schon klar, dass bei Alkohol oder Drogen gilt vielleicht das Monotonitätsaxiom nicht unbedingt. Also da ist schon klar. Aber sagen wir mal, was normalen Konsum angeht, klar, die Leute, denen geht's typischerweise besser, wenn sie mehr konsumieren können. Ja, also insofern, ja, nehmen wir das insofern mal an. Okay? Gut. Und dann ist es eben so, dass, ja, ich will jetzt gar nicht genau um das Optimalitätskalkül zu berechnen. Das müssen wir jetzt tatsächlich, es geht ohne eine Tafel nicht wirklich. Aber wenn man das dann sozusagen dieses Optimalitätskalkül eben durchdenkt, dann bekommt man eben zunächst mal ein Gefühl dafür, wie das sozusagen intuitiv funktioniert und wie sozusagen marginales Denken, Denken at the margin, das sagt man ja auch viel über Ökonomen aus, dass das Leute sind, die at the margin denken, wie das funktioniert.
In extremen Denken eigentlich, ne?
Nein, eben nicht. In sozusagen in kleinen Einheiten denken.
Okay, so.
Und was da dann eben rauskommt, ist, dass sozusagen das optimale Konsumbündel genau da gewählt wird, wo sozusagen, wenn du fragst, machst folgendes Gedankenexperiment. Wenn ich heute auf eine Einheit Konsum verzichten müsste, ja, dann gibt mir meine Präferenzstruktur, gibt mir dann an, wie viel morgen Konsum ich mehr haben müsste, um indifferent zu sein, ja, um gleich glücklich zu sein. Ja, das gibt mir meine Psychologie. Gleichzeitig gibt mir meine Budgetbeschränkung, gibt mir, was der Markt mir sozusagen an morgigen Konsum mehr gibt. Nämlich 1 plus die Zinsrate. Ja, wenn ich heute eine Einheit Konsum verzichte, weil wie viel Konsum, wie viel Ressourcen habe ich morgen? Naja, diese Einheit plus den Zins. Ja, das heißt, der Markt, der macht mir einen Trade-off von, ich verzichte heute auf eine Einheit Konsum. Der Markt, der Kreditmarkt gibt mir dann 1 plus R Einheiten Konsum zurück. Ja, das ist der Markt-Trade-off sozusagen, ja. Wenn man so will, ist der Zins auch der intertemporale Preis vom Konsum. Nämlich, das heißt, sozusagen, wie gesagt, eine Einheit heute aufzugeben, ist 1,1 plus R-Einheiten morgigen Konsum wert, wenn man so will, ja. Und das Optimum findet eben genau da statt, wo dieser subjektive Trade-off, dieses subjektive Austauschverhältnis, gleich ist dem Markt. Warum? Weil gleich dem Marktaustauschverhältnis. Also stell dir mal vor, wenn du heute eine Einheit Konsum verzichtest und der Markt gibt dir irgendeine Zahl, 1,2 oder so, ich mache jetzt mal große Zinsen, 20% Einheiten Konsum zurück. Du willst aber nur 10 haben in deiner Psychologie, verstehst du? Dann würdest du natürlich mehr, dann bist du noch nicht im Optimum. Dann würdest du dein Konsumbündel ja gerne noch mehr in die Zukunft verschieben, weil der Markt dir mehr gibt morgen, als du brauchst, um kompensiert zu werden.
Aber Moment, dann würde ich doch einfach heute mehr konsumieren, weil ich habe ja nur diese 2 Perioden.
Ja klar, aber du hast ja auch nur so und so viele Ressourcen. Du kannst nicht in beiden Perioden einfach mehr konsumieren. Verstehst du? Der Punkt ist ja, du nimm einen.
Ach so,
Punkt,
ich will ja immer mehr. Ich will ja mehr konsumieren. Ja. Entschuldigung. Ich war jetzt gerade dabei, eine Balance zwischen heute und morgen herzustellen. Aber ja, die will aber ich
genau
ja gar nicht.
Das darum geht es. Diese Balance. Ein Punkt sozusagen, wo du dein Budget ausmaximierst, also wo du das Maximale konsumierst. Ja. Der muss nicht optimal sein. Ja. Und er ist genau dann nicht optimal, wenn entweder das subjektive Austauschverhältnis größer ist als das Marktaustauschverhältnis oder umgekehrt. Weil wenn das subjektive größer ist, also wenn du heute eine Einheit Konsum aufgibst und der Markt gibt dir 0,2 Einheiten dazu, du brauchst aber nur 0,1, ja?
Ja, dann gebe ich heute doch nur eine halbe Einheit auf.
Genau, dann würdest du viel weniger von heute konsumieren wollen und viel mehr morgen. Das heißt, du änderst deine Konsumstruktur. Das kann also nicht optimal sein. Umgekehrt, wenn du heute eine Konsumeinheit aufgibst, ja, und der Markt gibt dir nur 5%, ja, du brauchst aber 10, ja, dann ist das es nicht wert. Dann würdest du gerne mehr heute konsumieren und eben nicht mehr morgen, ja. Und das Optimum, wo du dich nicht mehr verbessern kannst, ist intuitiv genau da, wo dieses subjektive Austauschverhältnis dann eben dem objektiven Austauschverhältnis entspricht, ja. Das ist sozusagen, das nennt man marginales Denken. Ja? Das passiert da in diesem ganz einfachen Modell. Und da werden wir uns dann noch unterhalten, welche Abweichungen es da gibt. Und oftmals gilt nämlich genau diese Marginalbedingung daneben nicht, diese Gleichheit von subjektiven, objektiven Austauschverhältnissen. Da müssen wir uns noch drüber unterhalten. Aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass sie gilt. Und dann hast du sowas wie eine, und aus dieser Bedingung kannst du dann ja im Grunde genommen die fundamental, also wenn es für Makroökonomik sowas gibt wie E gleich mc², dann ist es diese Gleichung, ja.
Und wie heißt die?
Die nennt man Euler-Gleichung. Tatsächlich, die ist nach dem, warum weiß ich gar nicht, warum die nach dem Schweizer Mathematiker Euler benannt ist, aber die heißt tatsächlich Euler-Gleichung, ja. Und das ist eine Gleichung letztlich für das optimale Konsumwachstum, ja. Es ist also ein Verhältnis zwischen morgigem, das stellt ein Verhältnis zwischen morgigem und heutigem Konsum dar. Und das wird bestimmt von, in diesem einfachen Modell von 2 Parametern, nämlich wie subjektiv, wie stark subjektiv ein Haushalt die Zukunft gegenüber der Gegenwart sozusagen abdiskontiert und nicht so mag, ja, und wie der Markt die Zukunft abdiskontiert, also nicht so mag wie die Zukunft. Und wenn die beiden gleich sind, und nur dann, wenn die beiden gleich sind, ist es eben so, dass dein Konsumprofil flach ist. Das heißt, wenn jemand geduldiger ist als der Markt, das heißt, wenn er die Zukunft mehr liebt als der Markt, dann wird sein Konsumprofil steigend sein über die Zeit. Und wenn er weniger geduldig ist, wird sein Konsumprofil flacher sein. Dann wird er heute viel konsumieren wollen und morgen eben weniger. Ja, das ist, was die Theorie im Grunde genommen sagt. So, jetzt haben wir diese Struktur. Und ja, also was man jetzt sagen kann, ist, es gibt, wie gesagt, dann zwei Situationen. Also okay, es gibt eigentlich drei Situationen. Die einfachste ist, dein Optimalpunkt, wo dieses subjektive und das objektive Austauschverhältnis gleich ist, ist zufälligerweise auch da, wo deine Anfangsausstattung eh schon sitzt. Okay? Das ist sozusagen so ein Grenzpunkt. Okay? Na gut, dann ist das halt so, dann bist du weder jemand, du bist kein Sparer, du bist aber auch keiner, der sich einen Kredit aufnimmt. Ja? Sondern du konsumierst halt deine Ausstattung und bist glücklich. So, das ist der Grenzfall. Im Allgemeinen wird es aber eben zwei Dinge geben, ja, zwei Fälle geben, dass Leute, die eine Ausstattung haben, die sehr viel heutiges Einkommen hat, gegenüber morgigem Einkommen, das sind typischerweise Leute, die eben sparen werden. Also das ist genau dann der Grund oder die Rationalisierung. Jetzt kann man sagen, warum braucht man dafür Ökonomie? Nee, dafür braucht man nicht Ökonomie. Aber die Tatsache, dass dieses Modell, dieses einfachen Alltags, den einfachen Alltagsbefund gut replizieren kann, spricht eben für das Modell. Und dann kann man mit dem Modell eben weitere Dinge machen. Darum geht's. Also Leute wie ich in meinem Alter, so middle-aged Leute, ja, die relativ hohes Einkommen jetzt haben, aber auf ein niedrigeres Einkommen in die Zukunft blicken, das sind Leute, die typischerweise sparen werden. Ja? Umgekehrt gibt es Leute, die vielleicht heute wenig Einkommen haben, okay, aber morgen ein hohes Einkommen erwarten. Das sind typischerweise Leute, die, wenn sie es können, Kredite aufnehmen werden. Zum Beispiel in den USA, also in Deutschland ist das vielleicht ein geringerer Sachverhalt, aber weil es schwierig ist, an Studentenkredite zu kommen, aber es gibt es auch in Deutschland. In den USA ist es natürlich ganz normal, dass Studenten Kredite aufnehmen, um ihr Studium zu finanzieren. Und jedenfalls, wenn sie in eine vernünftige Universität gehen, vernünftig im Sinne von mit hohem zukünftigem Einkommen behaftete Fach studieren, dann können sie das auch, weil sie diesen Kredit ja zurückbezahlen können. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man über Länder nachdenkt. Ja? Länder mit einer hohen Altersstruktur oder Länder mit geringen Wachstumserwartungen, ja, also werden tendenziell eher sparen. Das heißt, im internationalen Kontext eher als internationale Kreditgeber auftreten. Ja? Während Entwicklungsländer, die, wenn sie es glaubwürdig machen können, eine Wachstumserwartung haben, also morgen erwarten, mehr Einkommen zu haben, die treten oft als internationale Kreditnehmer dann auf. Ja? Wie gesagt, wenn sie es können. Und über den Fall, wo man das nicht kann, da werden wir uns noch ausführlich dann auch drüber unterhalten. Also wir haben jetzt die Grundmodellstruktur ist jetzt eben so, dass ob du ein Sparer oder ein Haushalt ein Sparer oder ein Kreditgeber oder ein Kreditnehmer ist, netto auf dem Kreditmarkt, Kapitalmarkt, hängt also von zwei Dingen ab, nämlich einerseits, wie sozusagen das heutige Einkommen, das heutige Endowment, die heutige Ausstattung, wie hoch, wenn die relativ hoch ist gegenüber dem niedrigen, gegenüber einem zukünftigen Einkommen, dann werden sie tendenziell eher Kreditgeber sein. Und natürlich, wenn ihre Präferenzen entsprechend so sind, dass sie wirklich heutigen Konsum bevorzugen gegenüber morgigen Konsum, also mit anderen Worten, wenn sie geduldig sind, so nennt man das in der Fachsprache, werden sie auch tendenziell Sparer sein. So, die Frage ist jetzt haben wir ein Modell. Was machen wir jetzt mit dem Modell? Das Modell, bisher haben wir nur ein Modell aufgebaut. Wir haben geguckt, dass das irgendwie, sagen wir mal, sinnvolle Vorhersagen liefert. Also wie so Dinge, dass eben Leute in meinem Alter tendenziell Sparer sein werden, weil sie eben ein niedrigeres Einkommen in der Zukunft erwarten. Jetzt wollen wir zum Schluss noch, und das machen wir jetzt ganz schnell, uns überlegen, was können wir jetzt mit diesem Modell machen? Und eine Sache, die man mit Modellen immer machen kann, ist dann, man ändert eben Parameter. Ja, man ändert Parameter und schaut sich dann an, was passiert. Und das Modell hat im Grunde genommen drei Parameter, eigentlich vier, aber lass uns mal bei drei bleiben, nämlich das heutige Einkommen, das morgige Einkommen und der Zins. Ja, die Höhe des Zinses. Morgige Einkommen und Zins machen wir das nächste Mal. Heute machen wir nur das heutige Einkommen. Was passiert also, wenn ich diesem Haushalt heute, aber nicht morgen, mehr Einkommen gebe? Also es kann vielleicht ein Lotteriegewinn sein, kann ein Bonus sein, den man nicht erwartet hat, etc. etc. Und was man dann eben findet, ist, dass sich der Konsum ausweitet. Also mit mehr Einkommen bedeutet auch optimalerweise mehr Konsum heute. Aber, und das ist wichtig, die Konsum wird nicht ganz so stark ausgeweitet wie das heutige Einkommen. Ja? Und technisch gesprochen ist, man nennt die Grenzrate oder die Grenzneigung zum Konsum, des Konsums aus dem gegenwärtigen, aus dem laufenden Einkommen ist kleiner als 1. Also wenn du 100 Euro mehr bekommst in diesem Modell, wirst du eben nicht 100 Euro mehr konsumieren, also 100 Euro heute mehr bekommst, wirst du eben nicht 100 Euro mehr konsumieren, sondern sagen wir mal 70 oder so. Ja? Das führt wiederum dazu, dass du ein Teil dieses zusätzlichen Einkommens geht auch in die Ersparnis, das heißt, du wirst mehr sparen oder wenn du einen Kredit genommen hast, deine Kreditaufnahme verringern. Und deshalb wirst du in der Lage sein, auch morgigen Konsum, obwohl du gar nicht mehr Ausstattung morgen hast, annahmegemäß, ja, sondern durch den sozusagen Finanztransaktionen wirst du in der Lage sein, durch erhöhte Sparen eben die auch einen erhöhten Konsum morgen zu finanzieren. Also mit anderen Worten, heutiges Einkommen, eine Erhöhung des heutigen Einkommens führt zu einer Erhöhung des heutigen Konsums, aber geringer, ja. Eine Erhöhung des morgigen Konsums, eine Erhöhung der Ersparnis und übrigens auch der Wohlfahrt, weil annahmegemäß wir jetzt mehr Ressourcen zur Verfügung haben, wir können mehr konsumieren in beiden Perioden. Ja, das ist das Ergebnis. Und wie hängt das jetzt damit zusammen mit unserer Ausgangsfrage? Naja, wenn man sich das jetzt anguckt, das ist genau das, was die Zeitreihen von Konsum und eben von Bruttoinlandsprodukt und Konsum, wenn man sich die zyklischen Komponenten anguckt, es ist eben genau so, dass eine Erhöhung des Einkommens zu einer Erhöhung, und das ist ja Bruttoinlandsprodukt, ist ja eine Form von Einkommen oder ein Maß für Einkommen, fürs Volkseinkommen. Wenn sich das erhöht, wird sich Konsum erhöhen, aber es wird sich eben nicht so stark erhöhen wie das Bruttoinlandsprodukt. Und das sehen wir sehen das ist genau das, was wir sehen in den Daten, dass wir zwar sehen, dass Konsum und Bruttoinlandsprodukt zusammenschwanken. Wenn das Bruttoinlandsprodukt nach oben geht, geht auch der Konsum nach oben, aber eben nicht im gleichen Maße. Ja? Was da jetzt vielleicht noch ganz spannend ist, ist, das stimmt, wenn man sich die Covid-Zeitreihe, wenn man sich die Zeitreihe des aggregierten Konsums, jedenfalls für USA anschaut, mit Covid stimmt das gar nicht. Da ist der Konsum fast so volatil wie das Bruttoinlandsprodukt. Und das liegt eben daran, das ist nur getrieben durch diese Covid-Rezession. Weil die Covid-Rezession wirklich ganz anders war als alles, was wir bisher gesehen haben. In zumindest Nachkriegskonjunkturzyklen. Weil nämlich die Covid-Rezession eben eine war, wo wir Konsum nicht nur deshalb eingeschränkt haben, weil wir ärmer geworden sind, sondern weil wir es physisch nicht konnten.
Ja, weil wir es mussten. Also,
weil wir es mussten, genau. Weil wir es physisch entweder nicht durften oder auch, ja, weil wir uns einfach nicht umbringen wollten, ja. Und insofern ist es spannend, also die Covid für so eine pandemische Rezession brauchst du eine ganz andere Konjunkturtheorie, als so was normalerweise mit Bruttoinlandsproduktschwankungen im Zusammenhang mit Konsum dann abläuft. Ja, das ist ganz wichtig. Insofern muss man tatsächlich, wenn man die Daten fair mit der Theorie vergleichen will, muss man die Covid-Periode tatsächlich rausnehmen, ja. Sonst funktioniert es nicht. Die andere Sache, die man machen muss, man muss tatsächlich die nicht dauerhaften Konsumgüter anschauen im Konsum. Und das ist eine Theorie des nicht dauerhaften Konsums. Das ist eine Theorie, wenn du diese Ressource aufgegessen hast, ist sie weg. Ja, das ist auch eine Annahme, die habe ich noch gar nicht gesagt. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Aber es ist auch eine Annahme, wenn du die Ressource als Konsum verwendest, ist sie weg. Das ist also Tiefkühlpizza. Das ist kein Auto oder kein Sofa, das du dir gekauft
hast. Ja, so hätte ich das jetzt aber auch, also kein langlebiges Wirtschaftsgut. Ja.
Kein langlebiges Wirtschaftsgut, wobei das in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, erinnern wir uns, als Konsumausgabe zählt. Es zählt nicht zu den Investitionen. Ökonomisch ist es aber, und das ist ein Problem in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen natürlich, ökonomisch ist es aber natürlich eher ein Investitionsgut. Das heißt, wenn wir uns später dann die Investitionen angucken, das ist eine bessere Theorie, auch für das, was Haushalte mit ihren langlebigen Konsumgütern machen, als diese Theorie, ja, die wir jetzt abgeleitet haben. Vielleicht noch ein ganz, ganz letzter Punkt, weil wir ja auch drüber gesprochen haben, es gibt jetzt so viele Annahmen da drin, was kann man da jetzt glauben, etc. etc. Zunächst mal ist der eine Punkt, das ist eine Theorie, die noch nicht quantitativ ist, die bisher nur qualitativ ist. Ja, also wir haben jetzt so Vorhersagen gemacht oder Dinge rationalisiert in den Daten, wie Bruttoinlandsprodukt ist volatiler als Konsum. Ja, wie viel volatiler, haben wir überhaupt noch keine Aussagen gemacht. Das geht mit dem Zwei-Perioden-Modell nicht. Da musst du dann tatsächlich 80 Perioden reinbauen oder so. Also musst du dann schon ein bisschen seriöser sein. Ja, die Frage ist, und tatsächlich ist es so, wenn man, aber, und selbst dann, wenn man das tut, ist es immer noch so, also wenn man das jetzt quantitativ ausbaut, ist es typischerweise so, dass die Volatilität des Konsums im Modell immer eigentlich noch zu hoch ist. Also das ist nicht genug Konsumklettung, so nennt man das auch, diese Konsumklettung, also es eben nicht so stark schwankt wie Einkommen. Das findet man in dieser Theorie nicht. Aber dann kann man sich jetzt fragen, und das ist das Schöne an diesen einfachen Theorien, und so funktioniert eben Ökonomik dann, kann man sich jetzt fragen, ja, was sind denn jetzt sozusagen First-Order-Sachen, die eben in der Theorie tatsächlich nicht stimmen und die, also nicht stimmen im Sinne von nicht realistisch sind und die eben das, was wir in den Daten beobachten, nämlich eine höhere Volatilität von Konsum als das, was die Theorie vorher sagen würde, erklären würden. Und da gibt's dann zwei interessante, sagen wir, Forschungsstränge, die ich mit den Bachelor nicht mache, die ich nur anspreche, aber die ich jetzt auch kurz ansprechen werde. Der eine Punkt ist, naja, ist sowas wie, auf Englisch heißt es Financial Literacy. Also Leute, um diese Konsumklettung zu erreichen, müssen die Leute schon relativ sophisticated sein. Die müssen mit dem Kapitalmarkt umgehen können. Ja, die müssen es verstehen können. Das ist nicht, wir wissen empirisch inzwischen aus der Financial Literacy Literatur, dass das vor allen Dingen bei ärmeren Leuten, Leuten mit einer geringen Bildung oft nicht der Fall ist. Da sind einfachste Zinsrechnungen schon gar nicht möglich. Also das war der eine Punkt. Das heißt, bestimmten Leuten ist der Zugang zum Kapitalmarkt, zum Kreditmarkt schon allein kognitiv nicht möglich. Und der zweite Punkt, das werden wir nicht in der Vorlesung hier besprechen, das ist ein Forschungsgebiet, das ich jetzt also ausblenden muss. Der zweite Punkt ist, es ist keine Frage der kognitiven Fähigkeit, sondern der Kapitalmarkt ist einfach nicht so perfekt. Man kann gar nicht unbedingt sich unbegrenzt leihen zu einem niedrigen Zinssatz. Ja, der Kreditzinssatz, vielleicht kann man sich gar nichts leihen, der Kreditzinssatz könnte höher sein als der Sparzinssatz, etc. etc. Man nennt das Kapitalmarkt-Unvollkommenheiten. Und darüber werden wir uns dann, das kann auch dann passieren, dass eben was nötig ist, um diese Konsumklettung zu erreichen, nämlich dass man manchmal auch Kredite aufnimmt, dass das gar nicht möglich ist in der Realität. Darüber werden wir uns tatsächlich noch unterhalten. Das hat wirklich makroökonomisch große Implikationen. Aber da sieht man halt, wie so einfache Modelle funktionieren. Man macht sich so mal eine Idealwelt klar und dann vergleicht man das mit der realen Welt, überlegt, was sind die First-Order-Issues, die man dann verbessern muss in seiner Theorie.
Ja. Und dadurch wird die Formel immer länger dann letztlich, ne?
Ja, länger, sie wird komplexer. Oder es gibt dann keine Formel mehr irgendwann. Irgendwann hast du nur noch einen Computer, wenn die entsprechenden Modelle dann zu komplex sind.
Aber da sind wir noch nicht. Erstmal reden wir in der nächsten Sendung über das Einkommen von morgen.
Genau.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Ist nicht tot.